Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Amerika. Ein Land, das geprägt ist von dessen Geschichte, dessen vielfältigen Kulturen, Weltpolitik und den knapp 77 Millionen Touristen allein im Jahr 2017. Doch was ist Amerika? Was macht die Vereinigten Staaten wirklich aus? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Alisa Blessau. Ich war für euch dort, habe mit dem Campervan die Ost- und die Westküste bereist und nehme euch heute mit in das wohl meist besungene Land auf der Welt, Nordamerika. Geht mit mir auf eine Reise durch die bunte Hektik in New York, verbringt mit mir einen Tag in Hogwarts, bestaunt die Alligatoren in den Everglades und verbringt mit mir einen Tag hinter Gittern auf Alcatraz in San Francisco.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. City that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues.
Eine Stadt der Gegensätze und der Extreme. Die wohl berühmteste Stadt der Welt. Von Frank Sinatra bis Alicia Keys, New York City wird besungen wie kaum eine andere Stadt der Welt. Und würdet ihr nicht auch gerne mal durch die Straßen der Stadt laufen, die ihr sonst nur aus euren Lieblingsserien kennt? Sie ist bunt, sie ist laut und sie stinkt. Ihr habt richtig gehört. Trotzdem ist allein der Blick von der Brooklyn Bridge auf die Hochhauskulisse atemberaubend. Als ich endlich inmitten der Hochhäuser stehe, realisiere ich das erste Mal, dass ich wirklich da bin. In Amerika, inmitten von New York City.
Millionenstadt,
Skyline,
groß,
Weltstadt,
Freiheitsstatue,
Manhattan,
beeindruckend,
viele Menschen,
Empire State Building,
hohe Mieten,
hektisch,
gelbe Taxis,
Kunst,
Madison Square Garden,
Straßen ohne Licht und Sonne,
Mode,
Hudson River,
Nachtleben,
wunderschöne Parks,
Freigeister,
Brooklyn Bridge,
Urlaub.
Die Geräuschkulisse innerhalb der Stadt ist erst einmal erschlagend. Hektik, Lärm und allen voran Autohupen. New Yorker sind nicht besonders geduldig und rote Ampeln scheinen auch eher obligatorisch vorhanden zu sein. Menschenmassen drängen sich an mir vorbei, es wird fleißig an jeder Ecke gepostet und der Selfie-Stick ist allgegenwärtig.
By comparison with other less hectic days, the city is uncomfortable and inconvenient. But New Yorkers temperamentally do not crave comfort and convenience. If they did, they would live elsewhere. E.B. White in Here is New York.
Amerikas Kultur ist geprägt von unterschiedlichsten Kulturen, die auch die berühmte Stadt New York zu einem Melting Pot macht. Schon nach der Entdeckung Amerikas zur Kolonialzeit war Amerika von Einwanderung aus Europa geprägt. Vor allem Spanier, Franzosen und Engländer übten einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Landes aus. New York selbst ist zum großen Teil holländisch geprägt. Mitte des 19. Jahrhunderts flüchten Millionen Menschen vor Hungersnot aus Europa nach Amerika. Mitte des 20. Jahrhunderts trifft Amerika eine weitere riesige Welle an Migranten, Juden. Während des NS-Regimes in Deutschland waren Millionen Juden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. 140.000 dieser Menschen versuchten sich in Nordamerika ein neues Zuhause aufzubauen. Zwei dieser Geflüchteten waren Alfred Lyon und Francis Wolfe.
Der Spiegel nennt sie die, die dem Jazz eine Heimat gaben. Ihr Jazz-Label Blue Note prägt bis heute unsere Auffassung vom Jazz als zeitlos, eiswürfelcoole Musik.
An einem frostigen Tag im Januar 1939 sitzen Alfred Lyon und Francis Wolfe in einem kleinen Studio in der Westside Manhattans. Scotch und Bourbon werden auf den Tisch gestellt, während der Toningenieur das Band laufen lässt. Und dann hauen die Boogie-Woogie-Pianisten Maddie Lux Lewis und Albert Ammons endlich in die Tasten. Das Jazz-Label Blue Note ist geboren, das weltweit Jazzgeschichte schreiben wird.
It has to swing. It's not swinging.
All Alfred would say, the strongest thing he would say, it's not swinging. He wanted to swing.
Excuse me, will you repeat that?
Vom Nazi-Regime in Deutschland aufgrund ihres jüdischen Glaubens verfolgt, bleibt Alfred Löw und seinem Jugendfreund Frank Wolf nichts anderes übrig, als zu flüchten. Ihre Wahlheimat? New York City. Ihre Leidenschaft? Jazzmusik. Schon im pulsierenden Berlin der 20er Jahre entdeckten die zwei Deutschen ihre Liebe zur schwarzen Musik. Sie kamen aus einem anderen Land und brachten etwas, das Amerika dringend brauchte, schildert der Saxophonist und Bassklarinettist Benny Maupin. Alfred Lion als Produzent und Francis Wolff als Fotograf. Die beiden gründen das Jazzplattenlabel Blue Note Records und holen die schwarze Musik aus dem Ghetto der Race Records heraus und etablieren Jazz erstmal als eigenes Genre. In den folgenden Jahren haben sie alle, jedes Talent, das sie zwischen 1940 und 1965 entdecken, nehmen sie auf. Mithilfe des berühmten Tonmeisters Rudy van Gelder verhelfen sie späteren Jazzgrößen wie Miles Davis, Herbie Hancock, John Coltrane und Thelonious Monk zu weltweitem Ruhm. Dabei bleiben sie ihrem eigenen Label immer treu und etablieren einen wiedererkennbaren Sound, der Blue Note Records bis heute berühmt macht. Der Schlüssel zum Erfolg ist aber nicht nur ihr Anspruch an den typischen Schwing des Jazz-Labels. Francis Wolff kreiert mit seinen Coverfotos eine eigene Bildsprache, die Geschichte schreiben wird und die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Bevölkerung weiter vorantreibt.
The Lion and the Wolf, he told them. The Lion and the Wolf. Looking at them from the outside, we could say they were on a mission.
Selbst von der Verfolgung des Nazi-Regimes geprägt, bringen die Deutschen Verständnis für die Ausgrenzung und Diskriminierung der afroamerikanischen Menschen in Amerika mit. Von Anfang an arbeiten sie mit ihren Künstlern, egal welcher Hautfarbe oder Geschlecht, auf Augenhöhe. Gleichzeitig empfinden die zumeist afroamerikanischen Jazzmusiker, die in ihren Melodien ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus und Polizeiwillkür verarbeiten, eine große Verbundenheit mit Lion und Wolff. Auf den Coverfotografien bildet Wolff bewusst die afroamerikanischen Talente ab. Schwarze Künstler auf Musikcovers werden damit erstmals veröffentlicht und werden zum Markenzeichen von Blue Note Records.
Arguably one of the most famous parks in the world, Central Park is a man-made wonder. Not only is it the first public park built in America, but it is also one of the most frequently visited with over 25 million guests per year. With recreational facilities abounding, the more energetic won't have a problem finding a spot to skate, pedal, row, dribble, or climb to his or her heart's delight. Although Central Park has 21 official playgrounds, we like to think of it as one gigantic jungle gym in its peak season.
Den Central Park erkunden wir mit dem Fahrrad. Und was soll ich sagen, das war die einzig richtige Entscheidung. Der Park ist über 4 Kilometer lang und 860 Meter breit und ist wohl der schönste Ort, um eine Wander- oder Radtour in New York zu machen.
Set in the middle of bustling Manhattan, its grounds serve as a safe haven not only for athletes, daydreamers, musicians and strollers, but also for teams of migratory birds each year. 150 years worth of visitors have enjoyed and recommended Central Park. Don't you think it's time for your turn?
Wer richtigen Trubel will, der ist beim Times Square richtig. Ich glaube, ich habe selten so viele Menschen auf offener Straße auf einem Fleck gesehen. Und das Tag und Nacht. Es ist der absolute Wahnsinn.
In the late 1880s, Long Acre Square consisted of a large open space surrounded by drab apartments. Soon, however, the neighborhood began to change. Electricity, in the form of theater advertisements and streetlights, transformed public space into a safer, more inviting environment.
Mickey Mouse und Co. strahlen mich aus bunten Läden an. Riesige M&Ms heißen mich herzlich willkommen im Schokoparadies. Die Riesenschokoladen von Hershey's oder KitKat sind für mich eindeutig Schoko-Highlights. Die riesigen Bildschirme am Times Square werben für die nächsten Netflix-Serien, das neueste iPhone oder die nächste Broadway-Aufführung. Phantom der Oper ist übrigens die am längste gezeigte Show mit über 9100 Vorführungen.
Despite Times Square's notorious reputation, it managed to maintain its powerful symbolism in part because of its chaotic action, dense and diverse pedestrian activity, and continuous role as the key entertainment district. It also remained a central transit hub and offered a unique physical experience of place, which derived from its small-scale buildings, open space, and illuminated lights.
Neben all dem Trubel erinnert New York auch an traurige Geschehnisse in der Geschichte Amerikas.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there on the south end of the island of Manhattan.
Es ist der 11. September 2001, als kurz nacheinander zwei Passagierflugzeuge in die zwei Twin Towers des World Trade Centers krachen und ein weiteres in das Pentagon in Washington. Anstelle der Twin Towers wurden zwei riesige Brunnen aus schwarzem Marmor gebaut. Eingravierte Namen erinnern an die vielen Opfer des Anschlags. Man spürt, wie tief der Schock und die Trauer auch heute noch sitzen. Natürlich könnte ich noch ewig so weitererzählen. Von Straßenkunst, Macy's, Rooftop-Bars, dem Blick über die Stadt vom Rockefeller Center bis hin zum Fahrverhalten der New Yorker. Aber ich will mit euch noch einige andere Orte in Amerika entdecken. Und ich glaube, nichts fasst den Spirit der Stadt mehr zusammen als das. Multikulturell, laut, viel Trubel und viele Touris. Teuer und die Reise definitiv wert. Durch die Gassen von Hogsmeade schlendern, ein Butterbier in den drei Besen trinken und einen kurzen Abstecher in die Winkelgasse. Der Traum jedes Kindes. Und meiner. In den Universal Studios in Orlando wird für mich dieser Traum wahr.
Hogwarts will always be there to welcome you home at the Wizarding World of Harry Potter.
Postet das Universal Orlando Resort auf Instagram. Über 20.000 Personen gefällt das. Das Universal Orlando Resort ist in drei Themenparks gegliedert: Universal Studios Florida, Universal's Island of Adventure und Universal's Volcano Bay. Wenn ihr eure Tickets kauft, habt ihr die Option, nur einen der drei Parks zu besuchen oder eine Park-zu-Park-Tour zu machen. Wir entscheiden uns für eine Park-zu-Park-Tour zwischen den Universal Studios und den Island of Adventures. Und das hat seinen Preis. $180 bezahlen wir pro Person. Ganz schön happig. Aber es lohnt sich. Mit schätzungsweise 9,6 Millionen Besuchern im Jahr 2015 zählt der Park zu den 20 meistbesuchten Vergnügungsparks weltweit. Egal ob für abenteuerlustige Adrenalin-Junkies, Filmfans oder Familien, es ist für alle etwas dabei.
Willkommen, Harry, in der Winkelgasse.
Die Sonne erleuchtete einen Stapel Kessel vor der Tür eines Ladens. Kessel, alle Größen, Kupfer, Messing, Zinn, Silber. Selbst umrührend, faltbar, hieß es auf einem Schild über ihren Köpfen. Jo, du brauchst einen, sagte Hagrid. Aber erst müssen wir dein Geld holen. Harry wünschte sich mindestens 4 Augenpaare mehr. Er drehte den Kopf in alle Himmelsrichtungen, während sie die Straße entlang ging und versuchte, alles auf einmal zu sehen. Die Läden, die Auslagen vor den Türen, die Menschen, die hier einkauften. Vor einer Apotheke stand eine rundliche Frau und als sie vorbeiging, sagte sie kopfschüttelnd: Drachenleber, 16 Sickel die Unze, die müssen verrückt sein.
Und es ist einfach unglaublich. Schon gleich am Anfang kommen wir ganz schön in Staunen, als wir durch die magische Ziegelsteinwand in eine andere Welt eintauchen. Hier rückt die Realität völlig in den Hintergrund. Ich fühle mich, als wäre ich direkt in die Harry Potter Welt gebeamt worden. Hier gibt es alles, was das Zaubererherz höher schlagen lässt. Wir bewundern die magischen Haustiere und gönnen uns ein leckeres Eis im Florian Fortescues Eissalon. Bei Ollivanders lassen wir uns natürlich als erstes persönlich beraten, um herauszufinden, welcher Zauberstab uns auserwählt hat. Wer lieber bei der Konkurrenz kauft, kann sich seinen Zauberstab natürlich auch beim Zauberstabmacher Gregorowitsch kaufen. Mit dem Zauberstab kann man im Park auch wirklich zaubern. So wird mit einem Wutschen und Wedeln ein kleiner Wasserfall aktiviert, leuchtende Zeichen erscheinen auf Pergament und Wänden oder Sprachmemos werden gestartet. Das ist nicht nur für Kinder, sondern auch für jeden Erwachsenen ein Riesenspaß.
Gedämpftes Eulengeschrei drang aus einem dunklen Laden. Auf einem Schild über dem Eingang stand: Eilups, Eulenkaufhaus, Waldkäuze, Zwergohreulen, Steinkäuze, Schleiereulen, Schneeeulen. Einige Jungen in Harrys Alter drückten ihre Nasen gegen ein Schaufenster mit Besen. Schau mal, hörte Harry einen von ihnen sagen. Der neue Nimbus 2000, der schnellste überhaupt. Manche Läden verkauften nur Umhänge. Andere Teleskope und merkwürdige silberne Instrumente, die Harry noch nie gesehen hatte. Es gab Schaufenster, die vollgestopft waren mit Fässern voller Fledermausmilzen und Aalaugen. Wackelig gestapelten Zauberspruchfibeln, Federkielen, Pergamentrollen, Zaubertrankflaschen, Mondgloben.
Die schönsten und modernsten Zauberumhänge kaufen wir bei Madame Malkins und die neueste Quidditch-Ausrüstung bestaunen wir bei Qualität für Quidditch. Bei Weasleys zauberhaften Zauberscherzen gibt es die neuesten Scherzartikel. Von Langziuhren bis hin zu Kotzpastillen ist alles dabei. Fans erkennen natürlich auch sofort die typisch rote Telefonzelle als Eingang zum Zaubereiministerium Großbritanniens und das fliegende Motorrad von Sirius. Alles ist zauberhaft echt. Tiere in den Schaufenstern bewegen sich, Bilder und Porträts bewegen sich und sprechen mit uns. Und das absolute Highlight, der Drache auf dem Dach der Bank spuckt mit lautem Grollen Feuer über die Köpfe der Besucher hinweg.
How hot is dragon's fire? The fire blasting out of the dragon's mouth reaches temperatures of 3560 degrees.
Gringotts, sagte Hagrid. Sie waren vor einem schneeweißen Haus angelangt, das hoch über den kleinen Läden hinausragte. Neben dem blank polierten Bronzetor in einem scharlachroten und goldbestickten Uniform stand ein...
Hagrid, was genau sind das für Teile?
Kobolde, Harry. Haben was im Kopf, diese Kobolde. Sind aber nicht die freundlichsten Kreaturen. Bleib lieber bei mir.
Die magische Bank Gringotts. Das sicherste Gebäude in England. Natürlich nur, bis Harry, Ron und Hermine einbrechen und auf dem hauseigenen Drachen fliehen. Und wir sind live dabei.
Breaking in is impossible. Breaking out is a little harder. Enter Gringotts Bank beneath the massive fire-breathing dragon at the far end of Diagon Alley. Inside, walk through the bank's grand marble lobby and see goblins hard at work. Then, get ready to take a journey through the cavernous passageways that lead deep underground as you climb aboard this mind-blowing, multidimensional thrill ride. You'll face the bank's stringent security measures while navigating perilous subterranean vaults. Along the way, you'll encounter Harry, Ron, and Hermione, but you'll have to await the wrath of malicious villains Voldemort and Bellatrix, as well as trolls and other creatures that stand between you and a safe return to Diagon Alley.
Schon beim Anstehen kommen wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Durch die riesige, originalgetreue Eingangshalle geht's unter dem riesigen Kronleuchter hindurch, an schuftenden Kobolden vorbei, die sich übrigens wirklich bewegen, in die Gänge der Gringotts Bank. Bill Weasley erzählt uns in seinem Büro alles über das sicherste Gebäude der Welt, bevor wir endlich einsteigen dürfen. Eine rasante Fahrt mit den Fahrwegen von Gringotts steht uns bevor. Wir kämpfen gegen die Todesser und flüchten schließlich auf dem Drachen aus Gringotts. Ein unvergessliches Erlebnis.
Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir sagen, wie ich...
Ach so, wie du zum Gleis kommst. Engelchen, nur keine Sorge. Ron fährt auch zum ersten Mal nach Hogwarts. Du musst nur Folgendes tun. Du läufst geradewegs auf die Wand zu, zwischen Gleis 9 und 10. Renn lieber ein bisschen, wenn du nervös bist.
Alles Gute.
Mit dem Hogwarts Express geht's danach zur Island of Adventure. Als wir im Abteil sitzen, fühlen wir uns wie echte Hexen auf dem Weg in ein neues Schuljahr. Am Bahnhof in Hogsmeade steigen wir aus und bestaunen, mit wie viel Liebe und Detailtreue die verschneiten, windschiefen Häuschen von Hogsmeade gebaut wurden. Auch kulinarisch wird jeder Harry Potter-Fan auf Wolke 7 schweben, dank Wirtshäusern wie die Drei Besen und den zahlreichen Straßenständen, an denen das berühmt-berüchtigte Butterbier verkauft wird. Das schmeckt übrigens ein bisschen nach Vanille und ein bisschen nach Kaffee und irgendwie undefinierbar. Im Honigtopf tauchen wir in die bunte Welt der Süßigkeiten ein und schlagen uns mit Bertie Botts Bohnen, Schokofröschen und Kürbispastete den Bauch voll.
Augenblick noch und ihr seht zum ersten Mal in eurem Leben Hogwarts, rief Hagrid über die Schulter. Nur noch um diese Biegung hier. Es gab ein lautes Oh! Der enge Pfad war plötzlich zu Ende und sie standen am Ufer eines großen schwarzen Sees. Drüben auf der anderen Seite, auf der Spitze eines hohen Berges, die Fenster funkelnd im rabenschwarzen Himmel, thronte ein gewaltiges Schloss mit vielen Zinnen und Türmen.
Die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Schon der Anblick von außen ist unglaublich. Das Schloss ist riesig und unglaublich originalgetreu. Hier drin befindet sich die 4D-Achterbahn bzw. Simulation, die die erste Aufgabe des Trimagischen Turniers nachspielt. Mit Harry fliehen wir vor dem ungarischen Hornschwanz, fliegen mit dem Hippogreif Silberstreif über den Schwarzen See und sind hautnah bei einem echten Quidditch-Spiel dabei. Auch hier beeindrucken die Macher mit der neuesten Technik und lassen einen staunen zurück.
How does Hogwarts stay hidden? Hogwarts Castle is a secret location in the north of Britain. It also has a number of enchantments on it and is bewitched, so that all muggles see is an old ruin with the sign, "Danger, do not enter, unsafe."
Lasst euch verzaubern von der magischen Welt von Harry Potter. Sie lässt euch nicht mehr so schnell los.
Das war sowas von imposant und muss oft dran denken, weil wir haben einen Ausflug gemacht mit diesem Propellerboot. Heutzutage nennt man das, glaube ich, Airboat. Wie damals der Vater von den Kindern, von Flipper, von dem Delfin, und sind da direkt mit diesem Boot in diese Sumpflandschaft gefahren. Und dann waren die Alligatoren direkt neben uns und man konnte die füttern, man konnte extra Marshmallows kaufen, also diesen Schweinespeck. Und dann haben wir die Alligatoren gefüttert und es war so toll. Und es war heiß und interessant und ich kam mir vor wie im Film.
Nach dem Trubel in New York und Kindheitserinnerungen in der Harry Potter World geht es jetzt in die riesige Sumpflandschaft inmitten Floridas, weit weg vom Trubel und Glamour Miamis. Mikro Europa nimmt euch heute mit auf die Reise durch Amerika. Wer sie einmal gesehen hat, weiß, dass die Everglades einen einzigartigen Fleck Erde auf der Welt darstellen. Auch wir sind mächtig beeindruckt. Und das, obwohl die Campgrounds in den Everglades weder schön noch preiswert sind. Das Wasser ist rostig, die Stellplätze matschig. Und es ist so schwül, dass man es kaum aushält. Aber es lohnt sich.
Everglades National Park is the third largest park in the lower 48 states, covering 2,400 square miles. There is no shortage of activities for individuals, groups or families to enjoy outdoors. The diverse habitats allow for enjoyable activities ranging from hiking, canyoning, kayaking, biking, fresh and saltwater fishing and camping in the ultimate wilderness.
Als einziges subtropisches Naturschutzgebiet Nordamerikas wurde der Everglades Nationalpark 1947 von US-Präsident Harry Truman gegründet und als internationales Biosphärenreservat 1979 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Die Everglades erstrecken sich auf über 6000 Kilometer vom Lake Okeechobee im Norden bis an die äußersten Südspitzen der Florida-Halbinsel. Etwa die Hälfte der Fläche bildet heute der Nationalpark und das angrenzende Naturschutzgebiet und ist damit nach dem Death Valley der zweitgrößte Nationalpark in den USA. Während den Sommermonaten wird das riesige Feuchtgebiet überflutet, während es im Winter austrocknet. Das Steigen und Fallen des Wassers bestimmt den Lebenszyklus der Everglades. Dies schafft ein Ökosystem, das aus verschiedenen Lebensräumen besteht und so hunderte Pflanzenarten, Baumarten und Vogelarten ein Zuhause bietet. Nicht zu vergessen die vielen Amphibien, Reptilien und Säugetierarten wie Schwarzbären oder Panther.
Und wir sind mittendrin. Während der typischen Airboat-Tour fahren wir durch Gras und Fauna übers Wasser, Alligatoren-Schnauzen nur eine Armlänge entfernt. Wer den Tieren richtig nahe kommen will, der ist bei der Alligatoren-Show richtig. Hier wird auch die Möglichkeit geboten, einen Baby-Alligator im Arm zu halten. Es ist eine einzigartige Erfahrung, das kleine Herz in der Hand schlagen zu spüren. Die Indianer nennen die Everglades schwankende Erde oder Pai-Hai-O-Chi, was so viel heißt wie Fluss aus Gras. Tatsächlich sind die Everglades kein Sumpf, sondern ein träge fließender Fluss, dessen Strömung man mit bloßem Auge kaum wahrnimmt.
Den Kopf trug der Indianer unbedeckt. Sein langes, blau-schwarzes Haar war in einem helmartigen Schopf geordnet, durchflochten mit einer Klapperschlangenhaut. Keine Adlerfeder, kein Unterscheidungszeichen schmückte die Haartracht und dennoch sagte man sich sogleich, dass dieser noch junge Mann ein Häuptling, ein berühmter Krieger sein müsse. Der Schnitt seines ernsten, männlich schönen Gesichts konnte römisch genannt werden. Die Backenknochen standen kaum merklich hervor. Die Lippen des bartlosen Gesichts waren voll und dennoch fein geschwungen. Und die Hautfarbe zeigte ein mattes Hellbraun mit einem leisen Bronzehauch. Kurz gesagt, es war Winnetou, der Häuptling der Apachen, mein Blutsbruder.
Das westliche Indianerbild wird bis heute vor allem von einem geprägt: Karl May. Die Abenteuer von Winnetou, Old Shatterhand und Co. des deutschen Autors begeistern ganze Generationen und ist bis heute eine beliebte Inspiration für Filmemacher.
Die Stämme des Südens wollen den Frieden. Deshalb hat Winnetou Boten hinauf an die großen Seen geschickt, um jetzt auch die Stämme des Nordens für den Frieden zu gewinnen.
Der Showhanummer.
Winnetou trifft seinen Blutsbruder Old Shatterhand. Sein Wort wiegt viel bei den weißen Männern. Er und Winnetou und Tashatunga werden zum Fort Niobara reiten. Dort treffen sie alle Häuptlinge und die Abgesandten der weißen Männer. Sie werden gemeinsam beraten, damit das sinnlose Morden endet.
Das Bild, das Karl May in seinen Büchern zeichnet, wird im westlichen Europa widerstandslos adaptiert und in verschiedenen Filmen immer wieder wiederholt und bestätigt. Und das, obwohl Karl Mays Geschichten genau das sind: Geschichten. May selbst war niemals in Amerika. Seine Figuren und die indianische Lebensweise sind gänzlich seiner Fantasie entsprungen.
Wir schreiben das Jahr 1957. Die Miccosukee oder offiziell Miccosukee Tribe of Indians of Florida werden offiziell von der US-Regierung als amerikanische Ureinwohner anerkannt. Heute lebt der Indianerstamm in den Everglades, weit abgelegen von Zivilisation und Hektik.
Legends of the Miccosukee give interesting explanations of their origins. One reports a people dropping from heaven into a lake in northern Florida, now called Lake Miccosukee, and swimming ashore to build a town. No early written records clarify the picture, but it is known that Miccosukee were originally part of the Greek nation. The Greek nation was an association of clan villages in the areas now known as Alabama and Georgia.
Wir besuchen während unseres Aufenthalts das Miccosukee Indian Village. Dieses wurde 1983 gegründet und veranschaulicht das alltägliche Leben als Stammesmitglied. Ein absolutes Highlight. Wir schlendern durch das Dorf, kosten von dem selbstgebackenen Naanbrot mit Honig, bewundern die Baukunst der typischen Hütten, die Chickies, und lassen uns in eine andere Welt führen.
May fechtet in seinen Büchern einen inneren Zwiespalt aus. Der edle, mutige, aber wilde Indianer steht dem wilden Barbar, der weder Reue noch Anstand kennt, gegenüber. Dieses Fremdenbild ist ganz typisch für das Ende des 19. Jahrhunderts, in dem die Romane verfasst wurden. Seit der Kolonialisierung wird in Europa mit jeglichem Fremdsein ähnlich umgegangen. Die Faszination des Fremden steht der Furcht, Ablehnung und der eigenen Arroganz weiterentwickelt zu sein, gegenüber.
Im Indianerdorf können wir sogar mit Stammesmitgliedern sprechen, die Handarbeiten herstellen, wie Werkzeuge, Schmuck und Kleidung und diese auch zum Verkauf anbieten. Besonders interessant finde ich die Kombination aus modernem Leben und Tradition im heutigen Stamm. So gehen die Kinder und Jugendliche des Stammes in eine normale Schule oder studieren. Trotzdem müssen sie aber ihre Tradition wahren und kommen oftmals mittags in das Dorf, um ihre traditionellen Aufgaben, wie zum Beispiel Handarbeiten, zu erledigen.
Mais Indianerbild ist zwiegespalten. Auf der einen Seite vergleichbar mit einem neugierigen Kind, andererseits setzt er sie mit einem zurückgebliebenen Barbaren gleich.
The Miccosukee are from the Lower Greek region and speak Miccosukee, which is derived from Hitchiti. The Miccosukee and other Low Greek tribes lived together in harmony. They shared legends, religious practices, and social gatherings in addition to trade and traditional stickball games. They lived by hunting, fishing, and growing crops, of which corn was the most significant. The new harvest is still celebrated each year at the sacred Green Corn Dance.
In den Roman Mais werden die Vorstellungen von Winnetou, seinem Blutsbruder Old Shatterhand und deren Feinde verkörpert, die Feinde verstümmeln, Tierlaute von sich geben und an die dunkle Magie von Medizinmännern glauben. Winnetou und sein Stamm beschreibt Mai dagegen als edle, schöne und selbstbestimmte Menschen, die zwar naiver, aber auch glücklicher und freier als die zivilisationskranken Europäer leben. In seinen Büchern zeigt Mai dadurch auch die Schwächen der heutigen Gesellschaft auf, die von Machtgier und Geldgier getrieben ist. Die Freundschaft zwischen dem weißen Old Shatterhand und dem mutigen Apachen Winnetou nimmt Mai die Furcht vor dem wilden, unzivilisierten Fremden und nutzt die Chance zu zeigen, dass diese zwei Kulturen durchaus zusammen existieren und gar voneinander lernen können.
Trotz Bemühungen von Forschung und Politik, dieses Bild zu durchbrechen, in dem verschiedene Studien veröffentlicht wurden, die das echte Leben der Indianer bis heute veranschaulichen, hält sich das Indianerbild Karl Mays hartnäckig in den Köpfen der Menschen. Ein Besuch im Indianerreservat und dessen Museum war für mich eine großartige Erfahrung und auch ich musste einige Vorurteile über Indianer und deren Lebensweise revidieren.
The Miccosukee Way is best reflected in its yellow, red, black, and white flag colors that represent the cycle of life, east, north, west, and south. They view the whole universe as spinning slowly in a circle like the logs of their ceremonial fire. What was, will be, and will cease to be again.
To wear some flowers in your hair. Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair if you come to San Francisco.
Bergauf und bergab gehen da die Straßen.
Gehört, glaube ich, zu den teuersten Städten der Welt.
Wasser, Strand,
viel Sonne, Cablecars.
Die Straßen von San Francisco, was früher ein Krimi war.
Pier 39 mit den vielen Seehunden.
San Francisco ist für mich auch eine Weltstadt, wo jeder gern hinfährt.
Auch für mich ist San Francisco eine der schönsten Städte auf meiner Reise durch Amerika. Wenn ihr in San Francisco seid, dann bestaunt aber nicht nur die Stadt. Besucht unbedingt auch die berühmte nebenanliegende Insel.
Willkommen auf Alcatraz.
Eine Fähre bringt uns vom Pier 33 schon früh morgens auf Alcatraz. Die 8,5 Hektar große Insel in der Bucht von San Francisco wurde zwar als Gefängnisinsel berühmt, hat aber noch eine ganz andere Geschichte.
Alcatraz Island offers a close-up look at the site of the first lighthouse and U.S.-built fort on the west coast, the infamous federal penitentiary long off limits to the public, and the history-making 18-month occupation by Indians of all tribes. Rich in history, there is also a natural side to the rock. Gardens, tide pools, bird colonies, and bay views beyond compare.
Im 19. Jahrhundert zog der anwachsende Reichtum aus den Goldminen, zunehmend Schiffsverkehr und eine anwachsende Bevölkerung in San Francisco nach sich. Das gab den Anstoß, 1854 den ersten Leuchtturm an der amerikanischen Westküste auf Alcatraz zu bauen. Die perfekte Lage in der Bucht von San Francisco machte die Insel zum perfekten Verteidigungsstützpunkt des Militärs. Die Insel wurde fortan als Militärfestung benutzt, in der zu dieser Zeit erstmals Kriegsgefangene eingesperrt wurden.
Diese Typen zählen hier 12 Mal am Tag durch. Manchmal denke ich, das ist das Einzige, was sich in diesem Scheißloch tut. Nichts als ein langes Zählen. Wir zählen die Stunden. Die Bullen zählen uns. Und die Oberbullen zählen, wie oft gezählt wird.
Als Festung wurde die Insel Anfang des 20. Jahrhunderts aufgegeben. Als Gefängnis blieb sie bestehen. Armeetruppen wurden durch US-Militärwachen ersetzt und aus der Festung wurde ein riesiges Zellengebäude. 1934 wird das Hochsicherheitsgefängnis vom Kriegsministerium an das Justizministerium übergeben und wird zum Bundesgefängnis. In den folgenden Jahrzehnten bis zur Schließung durch John F. Kennedy im Jahr 1963 wird die bis heute bestehende Vorstellung von Alcatraz geprägt.
Wenn man die Regeln der Gesellschaft missachtet, kommt man ins Gefängnis. Und wer die Regeln im Gefängnis nicht beachtet, der kommt zu uns. Was Sie von der Welt draußen wissen werden, ist das, was wir Ihnen erzählen.
Die Abgeschiedenheit der Insel sowie das Besuchsverbot auf Alcatraz mögen wohl der Auslöser für die vielen Geschichten um Alcatraz gewesen sein. Bis heute halten sich die Gerüchte über die erbärmlichen Lebensbedingungen und Folterungen hartnäckig in den Köpfen der Menschen. Bei einer Audioführung durch The Rock werden viele der Gerüchte aufgenommen und widerlegt. Ehemalige Wärter und ehemalige Gefangene führen uns durch die Zellentrakte und Räume und erzählen von ihren eigenen Erfahrungen.
Tour the cell house at your own pace with the award-winning audio presentation Doing Time, the Alcatraz Cell House Tour. Stop to picture yourself in a dark, solitary confinement cell, hear the stories of life inside from former inmates, and feel the intensity of a prison breakout from correctional officers who lived and worked on the island. No one can tell the Alcatraz tale quite like the man who actually lived it.
Alcatraz ist Ein Gefängnis der höchsten Sicherheitsstufe. Es gibt hier nur wenige Sonderrechte. Wir machen hier aus keinem einen guten Bürger, aber aus jedem einen guten Gefangenen.
Gerücht 1.
Alle berühmt-berüchtigten Verbrecher kamen nach Alcatraz.
Tatsächlich waren nur wenige der Insassen Berühmtheiten. Allerdings ist es tatsächlich so, dass Gefangene, die in anderen Haftanstalten als unverbesserlich eingestuft wurden, nach Alcatraz verlegt wurden. Diejenigen, die den Ruf des Gefängnisses geprägt hatten, waren unter anderem L. Scarface Capone, George Machine Gun Kelly oder Robert Stroud, der auch als Vogelmann von Alcatraz bekannt und dessen Geschichte verfilmt wurde. In Wahrheit hatte dieser übrigens seine Vogelstudien während seiner Haftzeit in Leavenworth durchgeführt. In Alcatraz durfte er gar keine Vögel halten.
Alcatraz ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen amerikanischen Gefängnis. Hier befindet sich jeder Häftling in Einzelhaft. Er ist allein. In seiner Einzelzelle.
Gerücht 2.
Die Lebensbedingungen auf Alcatraz waren erbärmlich. Die Insassen wurden gefoltert, mussten hungern und bekamen Elektroschocktherapien.
Tatsächlich waren die Lebensbedingungen auf Alcatraz nicht schlechter, wenn nicht gar besser, als in anderen Gefängnissen zu dieser Zeit.
Sie werden sich einmal am Tag rasieren. Sie werden zweimal in der Woche duschen. Und einmal im Monat die Haare schneiden. Und nun zu Ihren Rechten. Sie dürfen reden und Sie dürfen arbeiten. Ich versichere Ihnen, dass es ein Sonderrecht ist, auf das Sie Wert legen werden.
Nummer 5 der Institutionsregeln und Vorschriften besagte: Sie haben Anspruch auf Verpflegung, Kleidung, Unterbringung und medizinische Versorgung. Alles andere sind Privilegien. Natürlich waren die Zellen spartanisch und winzig, aber es waren Einzelzellen und konnten dekoriert werden. Auch das Essen war sehr gut und abwechslungsreich. Ex-Häftlinge, die fast immer einen Vergleich mit anderen Gefängnissen haben, bezeugen bis heute, dass dies Dinge waren, die Alcatraz bei Gefangenen so beliebt machte. Für Folterung und Elektroschocktherapien gibt es keine Beweise und wird auch vehement abgestritten. Von Wärtern und von ehemaligen Gefangenen. Bedingungen wie bei Einer flog übers Kuckucksnest scheinen also hier nicht zugetroffen zu haben. Allgemein scheinen sich Wärter und Häftlinge mit Respekt begegnet zu sein. Viele treffen sich bis heute einmal im Jahr. Natürlich war das nicht bei allen so und es wäre jetzt naiv zu glauben, dass das der Alltag war. Genau wie in jedem anderen Gefängnis gab es auch hier den Zellenblock D. Die Isolierzellen, in denen Gefangene in völliger Dunkelheit tagelang ausharren mussten, wenn sie Regeln nicht befolgt hatten. Einer der Stammgäste in den Isolierzellen war wohl der Vogelmann, der ständig handgreiflich und aggressiv wurde, da er keine Vögel halten durfte. Auch Hinrichtungen wurden hier keine durchgeführt. Es gab allerdings 5 Selbstmorde und 8 Morde. Das ist anscheinend weniger als auf dem Festland in einem Jahr.
Diese Insel ist ein einziger Felsen. Siehst du das Wasser? Musst du über eine Meile schwimmen, bis du an Land bist. Bei der Strömung kommt es dir vor, als wären das 10. Das Wasser ist so kalt, dass du nach ein paar Minuten deine Arme nicht mehr bewegen kannst. Und auch wenn du ein guter Schwimmer bist, Mann, du hast gar keine Zeit, es zu schaffen.
Gerücht 3.
Niemals hat es jemand geschafft, zu flüchten.
Dieses Gerücht ist wohl eines der berühmtesten. Trotzdem ist es so nicht ganz richtig. Es gibt zwar keine dokumentierten Geflüchteten, Fluchtversuche gab es aber reichlich. Einer davon löste 1946 das dreitägige Battle of Alcatraz aus. 6 Häftlinge hatten unter der Führung von Bernard Coy versucht, aus dem Zellengebäude auszubrechen. Sie überwältigten einige Wachen und plünderten die Waffenkammer. Da sie aber nicht den richtigen Schlüssel für die Tür in die Freiheit hatten, zettelten sie einen Aufstand an, schlossen Wärter in die Zellen ein und erschossen diese letztendlich. Der Aufstand konnte erst durch das Militär beendet werden. Viele Flüchtige konnten aus dem Zellentrakt fliehen, kamen aber nicht lebend am Ufer von San Francisco an. Der einzige erfolgreiche Fluchtversuch bis ans Ufer bewerkstelligte John Scott 1962. Er überlebte die Flucht durchs Wasser, brach aber am Ufer nahe der Golden Gate Bridge zusammen, wurde ärztlich behandelt und wachte in Alcatraz wieder auf. Die spektakulärste Flucht wurde von Frank Morris und den Brüdern Clarence und John England verübt.
Ich habe vielleicht einen Weg nach draußen gefunden. Also ich habe mir überlegt, das ist ein uralter Zellenblock. Die feuchte Luft frisst den Zement. Und durch das Salz rostet das Metall.
Touristen durchziehen, wissen Sie Bescheid. Wir hauen nachts ab. Dann merken Sie nichts bis zum nächsten Morgen. Wir müssen Kopfattrappen basteln. Zum Beispiel aus Mörtel, Pappmaché oder irgendwas. Die werden wir auf die Pritschen legen und die Aufseher merken nichts.
Aus Regenmänteln bauten sich die drei Schwimmwesten. Seit diesem Tag, im Juni 1962, wurden sie nie wieder gesehen. Wahrscheinlich tot, ertrunken, aber wer weiß.
Der Felsen wirkt sich ganz unterschiedlich aus. Entweder bringt er deine Stärke erst zum Vorschein oder er zerbricht dich.
Ein Besuch auf The Rock lohnt sich auf jeden Fall. Und würde ich an eurer Stelle auf keinen Fall verpassen, wenn ihr in der Nähe seid. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir von Mikroeuropa hoffen, dass ihr einige Eindrücke von Amerikas Facetten mitnehmen konntet und jetzt Lust habt, gleich selbst die Koffer zu packen. An den Reglern saß Aaron Geiger, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Schaut auch mal auf unserer Homepage vorbei unter mikro-europa.de und besucht uns auf Facebook. Alle bisherigen Sendungen findet ihr im Archiv der Tübinger Unibib. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alisa Blessau. American oxygen, the way I'm breathing, just feeling American, American oxygen. American oxygen, the way I'm breathing, just feeling American, American oxygen. Outside, looking in, staring at the great wide open. Young girl, hustling on the other side of the ocean. She can be anything at all in America, America, America. I say if you can't see, just close your eyes and trying to get the wheels in motion.